Herzlich willkommen beim Prime Break Podcast. Mein Name ist Jenny Hughes und hier geht es um Amazon SEO, Marketing und Markenaufbau. Darüber hinaus teile ich mit dir echte Einblicke in den Amazon-Kosmos, Learnings, Tipps und auch so richtige Fuck-Ups. Mach dich bereit für ehrliche Insights, denn wir sprechen hier Tacheles. Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prime Break. Mein Name ist Jenny Hughes. Es ist gerade ganz schön spät. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber bei mir klingeln gerade die Kirchglocken, weil es 19 Uhr ist. Aber egal, besser spät als nie, würde ich sagen. Wir starten auch gleich rein in ein super, super wichtiges Thema. Aber bevor wir das machen, bevor ich es vergesse, ich möchte mich entschuldigen für die letzte Folge bzw. die Soundqualität von Folge 27. Ich weiß, wie es klang. Ich habe es zweimal jetzt mit Kopfhörern gehört und ich habe mich wirklich, wirklich lange hingesetzt und versucht zu fixen, was geht. Aber ich bin wirklich kein Soundman. Und ja, das ist das Ergebnis. Also wirklich, ich kann niemanden ein Mikrofon auf 6 Leute empfehlen, ehrlich nicht. Da lachen und so, da geht richtig viel unter, leider. Aber das ist das, was ich rausbekommen habe. Deswegen sorry nochmal an der Stelle. Ich weiß, es war ein bisschen Ohrenkrebs, aber wir haben das Beste draus gemacht. Ich fand, das war trotzdem eine richtig, richtig geile Folge. Die Leute, die mitgemacht haben und mir jetzt gerade zuhören, vielen lieben Dank nochmal. Es hat super Spaß gemacht. Es war richtig, richtig geil und ich freue mich schon, in Zukunft mal so ähnliche weitere Folgen machen zu können oder zu dürfen. Genau, so. Das zum Organisatorischen. Und jetzt gehen wir rein ins Thema. Das Thema ist heute Conversion Rate und Abkürzungen finden. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir kommen noch zu diesem Punkt, okay? Vielleicht erinnerst du dich noch, ich habe in Folge 23 bereits etwas über die Conversion Rate gesprochen, aber mehr um den SERP. Der SERP ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der uns zur Conversion Rate Optimierung helfen und beitragen kann. Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt keine Lust, erstmal auf Folge 23 zurückzuspringen oder ich erinnere mich nicht mehr, was du gesagt hast, kurzer Reminder, was bedeutet SERP? SERP ist die Abkürzung für Search Engine Result Page, das heißt auf gut Deutsch die Ergebnisseite. Also ganz egal, ob es Amazon ist, ob du Google aufmachst oder ob du, keine Ahnung, Instagram oder TikTok öffnest, es gibt ja überall eine Suchleiste. Und da gibst du was ein, drückst auf Enter und et voilà. Da haben wir die Ergebnisseite. Das heißt nicht nur, es ist kein Amazon-Phänomen, sage ich mal, sondern wirklich, es gibt so gut wie überall eine sogenannte SERP-Seite. Es ist kein Marktplatz-Ding. Okay? Also das zur Erinnerung. Ich lege es dir wirklich ans Herz, diese SERP-Folge zu hören, weil ich musste tatsächlich mich für diese Folge sehr vorbereiten, weil vieles bei mir automatisch einfach unterbewusst stattfindet, weil es sich so eingefleischt hat, ja. Und habe sozusagen meine eigenen Arbeitsweisen zum Teil dokumentiert, vor allem bei neuen Produkten, wo ich erstmal viel Recherche mache, einfach nur um zu sehen, auf was ich so achte, und dann habe ich das in dieser Folge weitergegeben. Also wirklich, ich mag diese Folge auch sehr gerne, Folge 23, hör da gerne rein. Aber wir machen jetzt hier nahtlos weiter. Bei Conversion Rate ist es ein bisschen anders als beim SERP. Da können nämlich verschiedene Aspekte betrachtet werden, ja. Betrachtet ist das richtige Wort. Falls du nicht weißt, was Conversion Rate genau bedeutet. Im Allgemeinen ist die Conversion Rate eine Prozentzahl, die angibt, wie viele Nutzer eine gewünschte Aktion ausgeführt haben. Okay? Meistens, nicht immer, aber meistens beim E-Commerce spricht man dann bei diesen Conversions von Verkäufen. Okay, Beispiel, das heißt x Besucher auf meiner Amazon-Produkt-Detailseite waren da, ja, haben das Produkt quasi geklickt und von diesen x Besuchern haben y dann zum Schluss gekauft. Das ist dann deine Conversion Rate. Es gibt auch eine super einfache Formel dafür, musst du einfach nur googeln, ich habe sie nicht im Kopf, beziehungsweise ich brauche die auch nicht mehr in meinem Kopf, ich lasse sie tatsächlich alles von KI berechnen. Ich schreibe ChatGPT, wie viele Besucher ich hatte und was meine Conversions waren. In diesem Fall bei Conversions waren es bei mir Verkäufe. Und dann spuckt er mir die Summe aus und dann habe ich den Prozentsatz. Ich habe ja gesagt, das ist gewünschte Aktionen. Es ist meistens Verkäufe, aber es ist nicht immer Verkäufe, weil Conversion Rates können auch was anderes bedeuten. Als Beispiel, du platzierst Werbung und sagst, okay, ich will sehen, wie viele Leute ja tatsächlich dann wegen dem Klick dann tatsächlich auch gekauft haben. Ja, dann ist das auch eine Conversion. Okay, dann ist es auch eine Conversion Rate. Oder du erstellst eine Landingpage und platzierst einen Button und sagst dann, ich will aber wissen, wie viele Leute tatsächlich auf den Button geklickt haben. Dann schaust du dir an, wie viele Besucher insgesamt auf deiner Landingpage waren und von denen, die drauf waren, wie viele auf diesen Button geklickt haben. Okay, Conversion Rate. Ganz einfach. So, wie sieht so eine normale Conversion Rate aus? Die Frage, nee, ich habe sie mir gar nicht gestellt, sondern ich war dann einfach überrascht. Ich komme auch gleich dazu. Also im E-Commerce ist es so, so eine Conversion Rate liegt tatsächlich so bei 1 bis 5% und das ist schon sehr gut im E-Commerce im Allgemeinen. Ich rede nicht von Amazon in diesem Fall, ich rede wirklich E-Commerce, also zum Beispiel eigener Online-Shop. 1 bis 5%, da bist du gut dabei, okay? Bei Amazon fällt die Conversion Rate, die durchschnittliche, tatsächlich höher aus, weil einfach auf Amazon gibt es mehr Traffic. Es gibt mehr Nutzer und die Kunden oder die Nutzer kommen auf Amazon schon mit der Intention, ich will da jetzt was bestellen, ich will da jetzt was kaufen. Ja? Und die ist halt viel größer als bei einem kleinen Online-Shop. Und da liegt einfach die durchschnittliche Conversion Rate bei Amazon circa bei 5 bis 10%. Also es ist schon deutlich höher als von 1 bis 5%. Ne? Geht es von 5 bis 10%. Das ist bei Amazon tatsächlich anders. Und da, das will ich nochmal sagen, weil ich bin einfach so stolz drauf. Ich weiß auch nicht. Aber das war für mich irgendwie nochmal so die Bestätigung, so all die Jahre, weißt du, so diesen Podcast hier zu gründen, Social Media zu machen und dann nicht unbedingt erfolgreich zu sein, das weiß ich. Newsletter zu gestalten, das den Kunden ständig zu predigen. Das führt ja alles dazu, so all meine Tätigkeiten, die ich tue, führen ja zu einer verbesserten Conversion Rate, ja. Das ist ja das Schöne an dem Teil. Aber das auch mal dann in Resultate so zu sehen, da bin ich schon sehr stolz. Also ich bin dann nach meinem Thailand-Urlaub im März ja wiedergekommen und habe bei all meinen Kunden, die Account Management bei mir haben, erstmal alle Produkte geprüft, ob alles gut läuft und bla bla bla. Und da ist mir aufgefallen, dass einer der Produkte, wo wir uns richtig viel Mühe gegeben haben, das heißt, wir haben das Listing komplett neu geschrieben, A-Plus-Content gemacht. Wir haben zusammen, also ich habe nicht alleine, aber zusammen haben wir die Bilder komplett neu gestaltet und so weiter und so fort. Wir haben richtig, richtig viel Zeit und Energie reingesteckt, aber wir haben auch damit eine Conversion Rate von 21% erzielt. Das heißt, von all den Kunden, die auf unser Produkt geklickt haben, haben 21 ganze Prozent diesen Artikel gekauft. Und das ist mega. Und ja, aber wie schon gesagt, ich war damals verwundert, weil wer neu im E-Commerce ist, wird sich dann auch wahrscheinlich wundern, so, hä, warum ist denn der Prozentsatz so niedrig im normalen E-Commerce? Also 1 bis 5% klingt nach nicht viel. Und ich verstehe es, ne? Ich war am Anfang auch verwundert. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass wir da die ganze Zeit dies, das machen sollen und tralala. Und dann ist die Conversion Rate, also dass tatsächlich dann jemand was kauft zwischen 1 und 5%, das ist ja voll für den Arsch, ne? Aber ich habe das auch lernen müssen. Das ist tatsächlich ganz normales menschliches Verhalten. Und da habe ich ein super Beispiel, das jeder, bestimmt jeder schon mal kennt, okay? Stell dir vor, es ist Samstag. Es ist tolles Wetter, die Sonne ist draußen, es sind 22 Grad. Herrlich, ja? Und du sagst, boah, lass uns in die Stadt fahren und dort bummeln gehen. Schau mal, wir haben sogar in unserem Sprachgebrauch ein Wort dafür erfunden. Bummeln. Okay? Oder anstatt Bummel. Wir haben uns das wirklich zunutze gemacht. Weil was machen wir denn an so einem Stadtbummeln? Du gehst da gemütlich in der Stadt rum, in die Einkaufsstraße, läufst da in ein, zwei Läden rein oder sogar mehr, schaust dich ein bisschen um. Vielleicht kaufst du was, vielleicht kaufst du aber auch nichts. Willst dann einen Kaffee trinken gehen oder ein Eis essen oder gehst ganz normal Mittagessen, dann wanderst du und spazierst du weiter und schaust dir die Leute an, schaust dir die Produkte an. Vielleicht spricht dich ja etwas an. Vielleicht kaufst du ja ein Buch jetzt in der Buchhandlung, wo du bist, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß, das ist mehr so ein Frauending, aber Männer sind ähnlich, bloß Männer sind gezielter bei der Sache. Männer gehen jetzt in die Stadt, die nennen es auch nicht Stadtbummeln, ja, die gehen in die Stadt, dann sagen sie, okay, ich brauche zwei T-Shirts. Dann gehen sie in ihren Laden des Vertrauens rein, schauen, ob es da was gibt, aber Spoiler, vielleicht gibt es da gar nicht etwas, was sie anspricht, ne? Vielleicht findest du gerade keine zwei T-Shirts, weil du alle Farben scheiße findest dort. Die Größen passen nicht mehr. Oder da sind jetzt überall auf den T-Shirts so riesige Aufdrucke. Bist aber eher so der schlichte Typ. Dann haben wir ein Problem. Was passiert? Du gehst aus dem Laden raus, ohne zu kaufen. Ne? Und du siehst, im Onlinehandel ist genau dasselbe. Du kannst einen Laden verlassen oder eine Produktdetailseite, ohne etwas gekauft zu haben. So verhält sich die Conversion Rate im digitalen Handel und übrigens genauso verhalten wir uns auch im stationären Geschäft. Wir gehen auch ohne etwas gekauft zu haben, okay? Ich glaube, du hast den Punkt kapiert. So, aber es gibt so eine Sache. Und zwar für jede Tätigkeit im Onlinehandel gibt es auf seitens des Kunden gewisse Hürden. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, weil wir meistens bewusst als Endverbraucher, ja, bewusst diese Hürden kann ich als Hürden wahrnehmen, aber sie existieren dennoch. Okay, ich gebe dir mal ein super Beispiel und ich glaube, damit können sich richtig, richtig viele wieder identifizieren, aber ich hatte das erst neulich. Ich war nicht mal auf Amazon shoppen, sondern tatsächlich war ich auf Google mal unterwegs, habe danach was gesucht und bin dann auf so kleine Online-Shops gestoßen und dachte mir, weißt du, was gibt es denn mal denen eine Chance? Da habe ich gestöbert, da habe ich geguckt, da habe ich mich eingelesen, da habe ich Zeit investiert, ja. Ich habe mir Sachen in den Warenkorb gelegt, ich will zum Checkout und dann stelle ich fest, es gibt kein PayPal. Aber PayPal ist meine Lieblings-Online-Bezahlart, weil es einfach ist, es ist bequem, ich kenne mich da drin aus, es ist für mich ein No-Brainer. In meinem Handy habe ich das mit Face ID alles eingespeichert. Super, okay? Für mich geil. Ich zahle fast alles mit PayPal, was ich digital oder online halt kaufe. So, jetzt habe ich das Problem, die haben kein PayPal, die bieten mir nur Klarna oder Apple Pay an. Apple Pay habe ich nie eingestellt. Noch nie. Und Klarna habe ich nicht. Ich könnte natürlich auf Rechnung kaufen, aber ich habe absolut keinen Bock auf Rechnung zu kaufen, weil dann muss ich ja dran denken in ein paar Wochen, dass ich das ja überweisen muss, ja, und sowas vergesse ich. Und das ist das Problem. Es gibt halt einfach nicht meine bevorzugte Zahlungsart. Also, was ist passiert? Ich habe den Kauf komplett abgebrochen. Ich habe bei denen nie bestellt. Nie. Ich bin einfach aus dieser Website rausgegangen, habe Amazon aufgemacht und habe stattdessen dort das, was ich gesucht habe, gekauft. Weil ich keinen Bock hatte. Okay? Oder ein anderes Beispiel. Ich glaube, das kennen auch viele. Du hast da dieses Produkt, du willst es kaufen, aber dir fehlt so eine gewisse Information zu dem Produkt. Und dann fängst du an zu suchen. Und dann musst du gefühlt so Sherlock Holmes spielen, um an diese Information zu gelangen. Aber Spoiler, wir sind keine Sherlock Holmes in unserem Alltag. Wir haben noch nicht mal die Zeit, so zu tun oder Sherlock Holmes zu spielen, weil wir wollen jetzt in dieser Sekunde diese eine Information wissen und die kriegen wir nicht. Dann bye bye. Dann bin ich raus als Kunde. Die meisten, die werden dann nicht suchen. Die meisten werden sich nicht die Zeit nehmen und alles bei dir durchlesen, um herauszufinden, ob es wirklich das ist, was sie gesucht haben oder nicht. Ja? Die meisten werden einfach zum nächsten Konkurrenzprodukt springen oder gar sagen, scheiß drauf, so sehr brauche ich den Artikel auch nicht und machen alles zu und dann, ja, blöd gesagt, dann hat wirklich gar keiner davon profitiert. Also nicht die Wirtschaft, nicht Verkäufer, niemand. Na, außer vielleicht der Kunde, der sich ein paar Euro einspart. Aber ich glaube, du weißt doch, was ich hinaus will. Im Allgemeinen geht es wirklich darum, es den Leuten leichter zu machen. Und genau das ist der Knackpunkt. Das ist der Schlüssel. Abkürzungen schaffen, um die Kunden wirklich geschickt um diese Hürden zu lenken. Und am besten ist es, ohne dass sie bemerken, dass da eine mögliche Hürde vielleicht auf sie wartet, ja? Oder dass eine mögliche Hürde sich anbahnt oder kommt. Sagen wir einfach so. Okay, das ist wirklich das Beste. Das heißt, bei diesem Beispiel, okay, da muss ich meine Zahlungsarten irgendwie verbessern. Heißt, ich bringe PayPal jetzt mit rein. Ja, ich melde mich da an, ich mache diesen Bums da fertig, ich binde das bei mir auf meinen Webshop ein und dann habe ich PayPal. Ja? Oder einfach Abkürzungen schaffen und Informationen an die Kunden liefern. Und du wirst auch gleich verstehen, was ich genau damit meine. Also, übrigens, diese Abkürzungen zu schaffen, um mögliche Hürden zu vermeiden, das kannst du auf ganzen E-Commerce spielen. Ehrlich. Also ich mache das auch für unseren Webshop und so weiter auch. Aber ja, der Prime Break Podcast ist nun mal ein Amazon Podcast und deswegen bleiben wir auch jetzt bei den Beispielen bei Amazon. Das heißt, ich würde jetzt nicht auf Webshops eingehen, sondern wirklich einfach nur auf Amazon. Kannst du aber genauso vielleicht dann für deine eigene Startseite oder was auch immer spiegeln. Ja? Also geht genauso. So, vielleicht Weiß ich nicht, ich kann es schlecht einschätzen. Ich weiß auch gar nicht, wer hier alles zuhört. Das ist manchmal ein bisschen gruselig tatsächlich, wenn ich mir denke, ah ja, so und so viele Hörer hören mir zu. Ich habe keine Ahnung, wer ihr alle seid. Klingt ein bisschen cringe, aber und das ist es auch. Also für mich ist es tatsächlich sehr komisch. Ich würde schon gerne wissen, so in welchen Öhrchen ich da jetzt gerade stecke und irgendwas von Amazon laber. Aber naja, vielleicht kennst du mich schon ein bisschen. Ich bring echt gerne so operative Beispiele aus der Praxis mit. Einfach nur, weil ich mir auch in meinem Alltag so Dinge besser vorstellen kann oder verstehen kann oder eine Verknüpfung habe, als dass da nur Theorie ist, weil ich halt einfach so einen direkten Bezug habe. Und ich gebe dir heute auch genau solche Beispiele mit direkten Bezügen. Also, ich habe dir mal heute so einige Abkürzungen mitgebracht. Das sind einmal richtige Fallbeispiele und einmal so eher allgemeine Abkürzungen, die ich dann in Listings mit reingebracht habe oder mit meinen Kunden dann in der Vergangenheit tatsächlich schon umgesetzt habe. Also es sind wirklich Best und Next Practices hier, was ich dir erzähle. So, fangen wir mal an. Thema Nahrungsergänzungsmittel kennen wir ja alle, ne? Bei Nahrungsergänzungsmitteln wird ja immer so eine gewisse Menge empfohlen, wie ein Scoop am Tag oder zwei Tabletten oder vier Gummibärchen. Das kommt ja immer ganz drauf an, ne? Aber so im Allgemeinen gibt es ja so eine Mengenangabe. Und das ist tatsächlich bei sowas wie Nahrungsergänzungsmittel für die Zielgruppe total entscheidend. Ja? Wenn wir also das Nahrungsergänzungsmittelprodukt auf Amazon verkaufen wollen, dann sollten wir bereits wirklich in den ersten Bildern, und ich rede nach dem Hauptbild auf Bild 2 oder 3, dann würde ich dort auch die empfohlene Menge mit angeben, ja? Und das auch noch mal auf jeden Fall in den Texten thematisieren, Stichwort Rufus, ja, KI, die unsere Texte liest und dem Kunden auch zum Beispiel sagt, wie viel sollte ich täglich einnehmen, bevor Rufus das aus den Bildern rausklamüsern muss. Und es ist enorm wichtig zu wissen, ja, wie viel ich einnehme, vor allem bei Nahrungsergänzungsmitteln. Ich glaube, jeder, der mal Nahrungsergänzungsmittel genommen hat, weiß, dass man sich ja damit mal befassen muss, um zu wissen, was ist denn das Ideale oder die ideale Menge, die empfohlen wird, okay? Und da kannst du wirklich mit einfachen W-Fragen ermitteln, wo das Bedürfnis beziehungsweise auch vielleicht die fehlende Information für den Kunden drinsteckt. Wirklich einfach. Also fangen wir mal einfach an. Was ist das Produkt? Wo wird es gefertigt? Wie nehme ich es ein? Wie viel muss ich denn nehmen? Ja? Wer soll das nehmen? Wie schmeckt es? Und so weiter. Also du merkst, bei Nahrungsergänzungsmitteln ist das super einfach, aber diese W-Fragen, ich finde wirklich inzwischen, es ist bei fast jeder Nische so einfach, die zu stellen, weil W-Fragen kannst du ja für gefühlt alles stellen. Also es ist nicht nur bei Nahrungsergänzungsmitteln, sondern das kann auch sein, ja, für Druckerpapier kannst du auch W-Fragen stellen, ja, für Büroklammern, für eine Schublade, für, keine Ahnung, was gibt es noch, für Messer für zu Hause, also so Kochmesser, Küchenmesser, so rum, für Küchenrollen, Alltagsprodukte. Kannst du alles dieselben Fragen stellen, ja? So, machen wir mit dem nächsten Beispiel weiter. Pass auf, überall, wo Abmessungen eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel bei Möbeln, da ist die Abmessung enorm wichtig, ja, dann zeigt das gleich. Okay, damit meine ich auch Bild 2, zeigt das auf den Bildern, mit den Maßen, schreibt das hin, schreibt auch auf jeden Fall bitte, boah, da könnte ich ausrasten, ehrlich, da verliert mich jeder Verkäufer, ohne Mist. Pass auf, wisst ihr, was ich ganz schlimm finde, wenn du zum Beispiel auf Amazon unterwegs bist? Und dir wird ein Produkt mit Maßen angezeigt. Und es steht da in Inches. Damit habe ich ein super Problem. Und ich glaube, das geht richtig, richtig vielen Leuten so. Ja. Und dann muss man sich einfach an die Zielgruppe und an die Normen eines Landes orientieren als Verkäufer. Wenn ich nur in den USA verkaufe, dann macht Inches absolut Sinn. Wenn du aber in den USA und Europa verkaufst, dann solltest du überlegen, das Listing auch komplett zu teilen. Ja. In erstens mal in der Landessprache auch die ganzen Texte auf den Bildern zu schreiben, weil es einfach viel, viel besser ankommt oder zum Beispiel eine deutsch-englische Version zu machen. Aber mach dann auch eine deutsch-englische Version in den Maßen, weil ich will meine Sachen in Meter, Zentimeter und Millimeter angezeigt bekommen. Ich kann nämlich nicht in Inches denken. Das ist einfach so. Ich habe das in der Schule nie groß beigebracht bekommen. Ich werde mich jetzt auch ganz sicher nicht hinsetzen und ausrechnen, wie viel 7 Inches sind. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch egal. In dem Moment, wo der Verkäufer sich nicht die Mühe macht, die einfachsten Sachen wie Maße sich zu orientieren an seiner Zielgruppe, bin ich persönlich weg. Ganz, ganz einfach. Also ich würde nie, und ich habe auch Produkte, wo Maße wichtig sind, ja. Ich würde nie auf meine Produkte Inches schreiben, wenn ich nur auf dem europäischen Markt verkaufe. Sollte ich wieder in die UK einsteigen, dann werde ich auch auf jeden Fall ihre Normen verwenden. Was haben die eigentlich für eine Metrik? Keine Ahnung. Machen die das nicht in Foot? Oh Gott, super gefährliches Halbwissen gerade bei mir. Ich habe gerade keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass sie Zentimeter und Meter verwenden. Und würde ich auf dem amerikanischen Markt verkaufen, dann würde ich definitiv neue Bilder erstellen, wo das in Inches draufsteht. Okay? Ganz, ganz wichtig. Also da könnte ich mich aufregen, ne? Beziehungsweise habe ich gerade. Okay. Gehen wir zurück zum Thema. Wo waren wir eigentlich? Maßangaben. Also zeig Bilder mit Maßen und thematisiere es auch in den Texten. Und was ich auch ganz, ganz, ganz toll finde, und da ist es mir wirklich egal, ob das ja gefotoshoppt aussieht oder nicht, weil wer benutzt nicht Photoshop oder Canva oder andere Tools heutzutage? Also wer das nicht mehr heute glaubt, vor allem bei Produktbildern, dann sorry, dann müssen wir nochmal über E-Commerce im Allgemeinen reden. Aber egal, darum geht es nicht. Es geht gerade darum, zum Beispiel, was ich toll finde, ich sehe das Produkt, ich sehe die Abmessungen für ein Produkt, das mit angezeigt wird, mit Pfeilen oder so, finde ich immer ganz fantastisch. Aber was ich noch mit am besten finde, das ist für mich die absolute Krönung, wenn noch ein Mann oder eine Frau abgebildet wird, so ein Durchschnittsmann oder Durchschnittsfrau, das kann auch jemand Anonymes sein, das kann auch nur ein Piktogramm sein. Und da steht 1,80 Meter. Dann weiß ich kann mir sehr gut vorstellen, weil ich weiß ungefähr, wie groß so ein 1,80 Mann ist, ja? Dann weiß ich auch, ah ja, okay, die Kommode würde so ein 1,80 Mann so ungefähr bis zur Hüfte kommen, dann bei mir so Brust. Okay, weil ich bin nur 1,57 Meter. Ich bin ein sehr, sehr kleiner Mensch. Aber egal. Das meine ich mit Referenz. Das ist auch super, super wichtig. So, und ich gebe dir jetzt mal ein Fallbeispiel, da hätte ich mir die Haare raufen können. Wenn ich schon anfange, blöd zu fragen bei meinen Kunden, na, dann mache ich das aus einem ganz gewissen Grund. Ich will da niemanden bloßstellen, bloß es geht einfach darum zu verstehen, was sich die Person dabei gedacht hat oder ob man sich überhaupt nichts dabei gedacht hat oder ob wir gerade hier das Problem vom Curse of Knowledge haben. Ich erkläre dir gleich, was Curse of Knowledge ist. Pass auf, mein Fallbeispiel ist folgendes. Ich habe mal ein Listing für einen Jackenständer geschrieben, ja. Wo die Maße, die standen auf keinem der Bilder, die standen nirgendwo im Text, nein, die standen in der Variante als Überschrift. Das hieß also nicht als Titel, sondern wirklich Varianten kannst du auch Namen geben, sozusagen, die die Kunden sehen. Zum Beispiel kannst du es auch blau, lila, gelb und so weiter nennen, das ist das Gängigste. Aber die haben dort die Maße eingegeben. Meinst du, das reicht aus? Auf gar keinen Fall, weil ich habe die Maße am Anfang nicht gesehen. Ja, ich habe mir das Produkt angeguckt, ich habe mir das angeguckt. Meine allererste Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Wie groß ist dieser Jackenständer? Ich habe nämlich keine Ahnung und ich habe die gefragt: Wie groß ist der Jackenständer? Und die haben gemeint, das steht in der Beschreibung. Ich so, ich kann es aber nirgendwo sehen in der Beschreibung. Ja, doch, da in der Variante haben es mir gezeigt. Da habe ich gemeint: Warum steht das da? Ja, das macht keinen Sinn. Das macht von vorne und hinten keinen Sinn. Dann haben die, wisst ihr so, ich habe gefragt, wie groß ist der Artikel? Und die haben mir dann, das kam aus der Pistole geschossen, wie groß der Artikel jeweils dann war, ne? Und dann haben wir hier das Problem von Curse of Knowledge, weil die wissen das. Aber sie gehen davon aus, dass ein Endverbraucher, der noch nie von deren Marke oder Produkt gehört oder gesehen hat, das auch weiß. Und Spoiler! Das wissen die meisten Kunden nicht, okay? Ich als ganz normaler Mensch, der weiß, wie Jackenständer aussieht, die plus minus auch weiß, wie groß so ein Jackenständer ist, muss mir die Frage stellen, wie groß ist das Ding eigentlich? Ja? Und da haben wir schon Fehler Nummer 1 und so einen richtigen Conversion-Killer. Ja? Weil ich einfach das nicht sehe auf einen Blick. Und das Problem ist auch, weil die waren so verwundert, dass ich überhaupt gefragt habe. Aber das Ding ist, und das kennt auch jeder von uns, Bilder im Internet, ja, Produktbilder. Da kann das Produkt größer oder kleiner in Realität ausfallen. Man weiß es ja nicht mit Sicherheit, ob das wirklich jetzt genauso groß ist. Deswegen sage ich ja auch, mit Referenz was machen, mit einem Menschen zum Beispiel daneben stellen. Das ist eine Referenz, das ist toll. Aber an einem Ort das hinzuschreiben, wie als Überschrift in der Variante, ist einfach nicht ausreichend. Biete hier dem Kunden die Abkürzung, ja, und beantworte gleich hier wichtige Fragen, bevor die Suche beginnen muss für den Kunden im Listing. Okay, weil glaub mir, höchstwahrscheinlich ist es dem Kunden einfach zu doof, jetzt danach zu suchen. Und er geht einfach zum nächsten Produkt. Wisst ihr, wie viele Jackenständer auf Amazon angeboten werden? Ja, da wird nicht lang gefackelt, da wird gleich zum nächsten geschaut. Und fertig. Ciao, Kunde. Nie wieder gesehen. Und das ist richtig, richtig schade, wegen einer wichtigen Sache oder eine Frage, die unbeantwortet bleibt. Okay? So, gehen wir rüber zum nächsten Fallbeispiel. Ich weiß, ich bin da lange hängen geblieben. Next one. Du hast ein Produkt in mehreren Farben oder Größen. Warum listest du das alles einzeln auf Amazon? Okay, mach auch hier gleich die Abkürzung für deine Kunden, indem du das als Variante anlegst, weil du, pass auf, mich hat vielleicht das schwarze Produkt mehr angesprochen und das hat dazu geführt, dass ich auf das Produkt klicke. Aber das Produkt in Mint? In Mint, da hast du mich. Da hast du mich sofort gecatcht, ja? Weil das gefällt mir dann noch besser und dann kaufe ich. Das heißt, ich habe hier mich als Kunde nicht verloren, sondern trotzdem gewonnen, auch wenn ursprünglich er den schwarzen Artikel angeklickt hat, aber dann auf dem grünen, also auf Mintfarben quasi hängen geblieben ist. Du hast ihm nämlich eine Auswahl gegeben und somit in deinem Sortiment eingebunden quasi. Also nicht eingebunden, aber ich habe ihn eingeschlossen quasi. Okay? Deswegen Varianten auch sehr, sehr wichtig, wenn es zum Produkt auf jeden Fall passt. Als nächstes, Alter, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum wir heute noch darüber sprechen müssen, aber ich habe das wirklich, wirklich, wirklich oft auch mit Kunden besprechen müssen. Lesbarkeit. Leute, Lesbarkeit ist so ein wichtiger Faktor für die Conversion Rate und ich rede nicht nur von den Bildern, sondern auch bei Texten. Wenn der Text nicht leserlich schön für alle verständlich geschrieben ist, dann haben wir ein Problem, weil vielleicht nicht jeder jetzt deinen einen Satz, der aus sieben, keine Ahnung, wie nennt man das, Reihen besteht, der versteht das nicht. Bist halt kein Goethe. Ja, wir schreiben hier nur eine Produktbeschreibung. Das muss klar formuliert und leserlich für den Kunden sein. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich schreibe an den dümmsten Menschen der Welt. Und ich meine das nicht böse. Ich meine es ganz lieb. Oder viele sagen, ja, schreib an einen Fünfjährigen oder erklär das an einem fünfjährigen Kind. Ich rede mit Fünfjährigen einfach anders tatsächlich. Aber wenn ich mit einem dummen Menschen reden muss und ihm das erklären muss, ja, dann fällt dir das auch extrem leicht, auch Texte zu schreiben. Aber jetzt bleiben wir mal bei den Bildern. Das ist das Schlimmste, wenn das auf den Bildern nicht leserlich ist. Ich kann das auf dem Bild, ja, ich gehe auf Amazon, ich gucke mir ein Produkt an und da steht irgendein Text, den ich mir sehr, 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 sehr wahrscheinlich durchlesen werde, im Gegensatz zu zum Beispiel der Produktbeschreibung. Aber ich müsste zoomen, um deinen Text lesen zu können. Meinst du, ich mache das? Klingt wie ein einfacher Schritt, ne? Man müsste ja rein theoretisch zoomen. Aber das hemmt schon. Das kann schon eine Hürde für einen Kunden sein. Das kann schon jemanden abfacken. Okay? Sorry, ich weiß, ich bin gerade knallhart, aber es ist einfach so. Oder auch im A-Plus-Content. Du machst einen A-Plus-Content. Alles ist fein. Du machst es am Desktop. Du machst es mit Canva. Du bist super happy. Du lädst es auf Amazon hoch. Aber du hast noch nicht mal an die Mobile-Version gedacht. Ja? Und dann ist es plötzlich auf der App. Ja, wenn jemand dein Produkt in der App halt quasi aufmacht, ist es so klein, da kann ich nichts lesen und da kann ich nichts zoomen. Dann ist es Bye-bye-Kunde. Warum sollte sich denn der Kunde die Mühe machen zu zoomen? Ja, und ich bin tatsächlich auch eine so. Warum sollte ich mir die Mühe machen? Ich habe da jetzt keinen Bock. Das hättest du vorab klären müssen, ja? Deswegen, wir Verkäufer müssen uns tatsächlich die Mühe einfach machen. Was ich da mache, Leute, super easy. Als Beispiel, ich habe die Canva-App auf meinem Handy, ja, weil ich erstelle sehr viele Bilder auf Canva und ich lade sie mir einfach auf mein Handy runter. Ich mache einfach Download, ich schaue mir das auf dem Handy an, ich zoome nicht und ich schaue mir das auf 100% Auflösung an. Das heißt, nicht 175, nicht 200, nicht 150, nee, 100. Original, so wie Kunden das sehen würden. Und dann kann ich doch schon sehen, ob ich das lesen kann oder nicht. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du dir das Handy so 2 Zentimeter vor die Nase halten musst, um da etwas zu lesen, sondern wirklich einfach normal. Du hältst das Handy normal von dir weg, schaust dir die Bilder an. Kannst du den Text erkennen? Ja, nein. Wenn die Antwort ja ist, super. Dann kannst du es auf Amazon laden. Herzlichen Glückwunsch. Wenn die Antwort nein ist, dann musst du nochmal ran. Okay, dann optimierst du es, dann musst du halt die Schrift größer machen. Ja, dann kann das Produkt etwas kleiner sein, aber das ist gerade das Wichtige. Ja, die Information auf diesem Bild ist das Entscheidende. Okay, bleiben wir bei Thema Lesbarkeit. bildest auf dem Hauptbild die dazugehörige Verpackung ab. Ja? Nehmen wir mal an, du hast halt ein Produkt und es wird in einer Verpackung mitgeliefert. Keine Ahnung, zum Beispiel, was ist dann ein gutes Beispiel? So ein Baukasten. Okay, so ein Baukasten mit verschiedenen Schrauben und ja, jetzt oute ich mich. Als jemand, der keine Ahnung von solchen Dingen hat. Werkzeuge halt, ja. Hast du verschiedene Nüsse und so weiter in verschiedenen Größen, bla bla bla. Und du hast alles fertig in so einem Baukasten. Dann bild auf jeden Fall deine Verpackung mit ab, ja, weil das wird ja mitgeliefert, auch dieser Baukasten, damit das ja auch schön ordentlich ist. Aber schau auch, dass auf der Verpackung alles leserlich ist, ja, so dass du auch im SERP, also auf der Ergebnisseite, genau diese wichtigen Informationen siehst. Du hast zum Beispiel so einen Baukasten mit 42 Teile. Ja, dann schreib verdammt nochmal 42 Teile auf deiner Verpackung, so dass man das auch im SERP auf jeden Fall sieht, okay? Das wäre ideal. Oder auf jeden Fall der Name des Produktes, weil ich sag dir, was ist. Auf der Ergebnisseite bei Amazon schauen sich die Leute immer das Bild an und dann den Preis und die Sterne. Die wenigsten schauen sich überhaupt schon den Titel mehr an. Wenn du das im Titel schreibst, auch gut und wichtig zu schreiben, dass es 42 Teile ist, ja, weil da geht es wieder um Algorithmus. Aber schreib es auf jeden Fall auch nochmal auf dem Hauptbild, auf deine Verpackung. So, springen wir zum nächsten Tipp. Thema Spielzeug, okay? Denk da auch an die Eltern, okay? Weil ich weiß, wer ist die Hauptzielgruppe von Spielsachen? Kinder, okay? Wer kauft aber diese Spielsachen für Kinder? Eltern und Angehörige. Weil Kinder sind minderjährig und die dürfen noch gar nicht kaufen, bis sie 18 sind online. Das heißt, die eigentliche Zielgruppe, rein theoretisch, wären die Angehörigen oder Eltern. Und du verkaufst, jetzt mal als Beispiel, verkaufst zum Beispiel Knete oder diesen, ich glaube, da nennt man Zaubersand. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dann, wenn es leicht zu reinigen oder aufzuräumen oder entfernen ist, dann schreib das auf jeden Fall mit rein. Pack das auf jeden Fall ins Listing. Pack das in deinen ersten Bullet Point. Pack das auf den ersten Bildern von deinem Produkt, weil es ist so ausschlaggebend für Eltern. Ja, überleg mal auch, also ich bin keine Mutter, ich bin kein Elternteil bisher, aber überleg mal, wie toll es ist oder stell dir vor, dass die Farbe wieder super leicht abwaschbar ist oder dass die Knete super schnell aus den Haaren einfach wieder rauszunehmen ist, weil Kinder das halt nun mal machen. Weißt du, was das für ein Segen ist, anstatt dass du da jetzt stundenlang dich mit deinem Kind beschäftigen musst, in Anführungszeichen, um diese Knete wieder aus den Haaren zu bekommen? Das ist ja die Hölle schlechthin für alle Beteiligten. Ich werde da übrigens nie, das werde ich nie vergessen. Ich glaube, ich war da 8 Jahre alt und ich habe, seitdem ich ein Kind bin, ein Faible. Ich liebe so Slime und so weiter. Ich liebe das. Okay, ich finde das total faszinierend. Also alles, was mit meinen Händen quasi so tun kann, das finde ich total toll. Ist echt voll mein Ding. Okay? So, und ich habe dann mal so ein Slime geschenkt bekommen, keine Ahnung, so ein Billo-Ding. Habe damit dann rumgespielt und so an der Tastatur noch so rumgespielt. Und dann hat mich meine Mama zum Essen gerufen. Und ich habe es als Kind auf der Tastatur liegen lassen, ohne drüber nachzudenken. Und was ist das Resultat? Diese ganze Slime ist, und das war so eine alte Tastatur, ne? Ihr müsst euch noch überlegen, so vor 2010 Tastaturen. Dieser ganze Slime ist einfach in die Tastatur gelaufen und jede Ritze. Meine Eltern haben mich damals verdonnert, dass ich das wieder sauber machen muss, haben mir aber geholfen. Wisst ihr, was das für ein Abfuck war? Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Damals waren Tastaturen auch noch super, super teuer, ja, und es war absolut sinnfrei, die wegzuwerfen deswegen, aber hui, hab ich der Ärger bekommen. Jetzt stellt euch vor, meine Eltern hätten damals, als es damals noch, also stellen wir uns mal vor, damals hätte es schon Amazon gegeben, okay? Meine Eltern wüssten, unser Kind liebt dieses ganze Slime-Zeug, ja? Da bestelle ich jetzt was für mein Kind, damit es sich freut. Und sie gehen da rein und da steht irgendwo super leicht zu reinigen. Ja, da würde ich auch sehr, sehr schnell tatsächlich kaufen. Vor allem nach dieser Experience, aber im Allgemeinen, Eltern fahren da auf sowas ab oder Angehörige. Okay? So. Das waren jetzt einige Beispiele. Einige viele. Was hat Spaß gemacht, bin ich ehrlich. Das war schon witzig. Wir sind gerade spontan, also das mit dem Slime, das ist eine Erinnerung, die, boah, daran habe ich bestimmt Ja, fast ja 2 Jahrzehnte nicht mehr dran gedacht. Ach, das war gerade schön. Das war ein schöner Moment. Das halten wir mal so fest, Leute. So, also, kommen wir mal zurück zum Thema. Ich will jetzt nicht in Nostalgie wie nennt man das? Abspringen? Ja. Also, bleiben wir mal wieder beim Ball. Thema war ja Conversion Rate, ne? Ich finde, wenn man die Conversion Rate optimieren möchte, und das ist auch einer der Dinge, mit der ich mich ständig beschäftige, dann muss man das tatsächlich wie so einen Kuchen aufteilen. Also stell dir vor, dein Ziel oder dein Thema ist Conversion Rate optimieren, dann stell dir einen Kuchen vor und das müssen wir jetzt einfach, den müssen wir jetzt anschneiden, ne? Und einfach kleine Stücke draus machen. Weil wirklich nur schon so kleine Optimierungen können einen so erheblichen Einfluss auf deine Conversion Rate haben. Das ist verrückt, ehrlich. Ein Beispiel, du optimierst dein Hauptbild, ja? Sodass es gleich dann auf einen Bild, Blick mehr Informationen liefert und den Kunden dazu verleitet, dann zu klicken. Wie geil ist das? Das ist ein Hauptbild, das du geändert hast. Ein einziges Bild. Entweder du hast es in Auftrag gegeben oder du hast es selber gemacht. Das hat dich, keine Ahnung, 1, 2 Stunden maximal gekostet mit Hochladen und so weiter. Ein Bild. Und du kannst damit deine Conversion Rate zum Beispiel um 0,5% erhöhen oder gar um 2% verbessern oder mehr sogar. Wie krass ist das? Und ich rede nicht davon, dass vielleicht 2% durchschnittlich oder 2 Kunden durchschnittlich mehr kaufen, sondern es kann auch sein, dass im Monat dann 40 oder 100 weitere Menschen kaufen, nur weil du ein kleines Detail optimiert hast. Und das ist das Hauptbild. Okay? Und deswegen nochmal Reminder, hör dir auf jeden Fall die SERP-Folge, Folge Nummer 23 an. Da geht es auch genau darum, warum das so wichtig ist mit dem Hauptbild. Und dann noch abschließend, was ich mir am Anfang schwer getan habe, also nachdem ich verstanden habe, dass man Kunden eigentlich Abkürzungen liefern sollte, im besten Fall, habe ich mich schwer getan, das auch wirklich irgendwie zu, also nicht nur zu verstehen, sondern zu finden. Ja, also wie finde ich solche Abkürzungen für Kunden? Und das tatsächlich ist basic. Aber es hat mich einen langen Weg gekostet, um das herauszufinden. Also es sind basic Dinge, die wir umsetzen, um zu den Abkürzungen zu kommen. Okay? Und damit fangen wir auch an mit so basic Fragen. Ich stelle mir die tatsächlich einfach regelmäßig schon einfach selber. Also es ist total witzig. Ich glaube, ich weiß, es klingt verrückt. Ich weiß es, ich bin keine verrückte Person, ehrlich nicht, aber ich führe sehr, sehr oft Selbstgespräche, weil ich mir laut solche Dinge aufsage. Und hier sind so gängige Fragen, die ich mir selber stelle, um dann diese Abkürzungen zu finden und auch um Antworten zu finden quasi. Also Frage 1. Was könnte sich so ein potenzieller Kunde zum Produkt fragen? Da könnt ihr übrigens mit KI arbeiten. Wunderbare Möglichkeit. Das hat mir so viel Zeit gespart tatsächlich. Also ich frage das inzwischen ChatGPT. Was könnte sich der Kunde bei dem Produkt für Fragen stellen? Okay? Super easy. So, dann, was wird bei der Konkurrenz bemängelt in den Bewertungen? Also ich schaue mir das auch gerne an. Wenn ich dann anfange, neue Produkte dafür zu recherchieren, schaue ich mir an, was fanden die Kunden schlecht an dem Produkt von der Konkurrenz und wie könnten wir das umsetzen oder eine Abkürzung schaffen, sodass Kunden das bei uns, also den Mangel nicht gut finden, sondern dieser Mangel ja gar nicht mehr existiert quasi. Als nächstes, das ist mit am einfachsten, W-Fragen. Leute, W-Fragen sind so unterschätzt, okay? Also nicht nur W-Fragen bewusst stellen, sondern die auch bewusst beantworten. Ne? Und das meine ich ja mit, ich rede laut mit mir selbst. Ich stelle mir selbst laut W-Fragen, ja. Dann, welche Probleme hat so eine Person aus meiner Zielgruppe? Ganz, ganz wichtig, weil am Ende des Tages geht es halt immer nur um mich. Ne? Ich bin der Mensch, ich bin der Kunde, ich habe folgendes Problem. Meine Waschmaschine funktioniert nicht mehr. Meine ganzen Taschen stapeln sich daheim und ich weiß gar nicht, wie ich die sortieren soll. Ich finde diese eine Ecke bei mir im Wohnzimmer noch total dunkel und ich brauche da jetzt eine Lampe. Ich. Okay, wir Menschen sind auch sehr auf uns selbst zentriert. Heißt nicht, dass man egoistisch ist, sondern einfach, wir stehen halt im Mittelpunkt unseres eigenen kleinen Universums. Ne? Und deswegen W-Fragen. Super, super leicht. Und auch die Probleme. Ja, und was ich dir zum Schluss so mitgeben möchte, für mich ist es gerade total spät, ey, es ist 20 vor 8, ich bin gedanklich, also 20 vor 20 Uhr. Sagt man das so? Wow, ich bin echt durch. Abschließende Worte. Das Beste, das Allerallerbeste, und das ist sehr, sehr schwer, das umzusetzen. Es klappt nicht immer und es klappt auch nicht für jedes Produkt, das kann ich euch versprechen. Ich versuche das bei vielen meiner Produkte und für die meiner Kunden umzusetzen, aber es ist schwierig. Aber das Geilste, was du machen kannst, ist den Effekt zu erzeugen, dass Kunden nicht dein Produkt wollen, sondern dass sie es unbedingt brauchen. Okay? So, ich brauche jetzt eine neue Lampe in meiner Wohnzimmerecke, weil es hier so dunkel ist und ich fühle mich unwohl deswegen. Oder ich finde es super hässlich und deswegen brauche ich da jetzt eine Lampe, okay? Ich brauche diese neue Trinkflasche, damit ich mehr am Alltag trinke, weil ich sonst vielleicht nur maximal 1 Liter den ganzen Tag verteilt trinke bei 35 Grad. Okay, deswegen brauche ich jetzt die 2-Liter-Flasche, den Stanley Cup, damit ich mehr trinke. Solche Sachen. Wisst ihr, was ist da passiert? Man hat ein Gefühl entwickelt, dass man das unbedingt benötigt. Ja? Ob das dann wirklich so ist, sei mal dahingestellt, weil wir reden uns ja ein, dass wir diese Dinge unbedingt brauchen. Ich brauche jetzt 3 neue T-Shirts. Warum? Weil zum Beispiel meine 3 alten auseinandergefallen sind. Okay? Dann brauchst du das. Aber das ist ja etwas, was du einredest. Rein theoretisch könntest du mit 2 T-Shirts in deinem ganzen Leben zurechtkommen. Macht halt keiner. Okay? So. Oh, mach mir mal hier finito. Das war jetzt ein bisschen lustige, chaotische Folge, würde ich sagen. Wenn du Conversion-Rate-Optimierungen haben willst für dein Produkt auf Amazon, und wie schon gesagt, es können auch kleine Veränderungen sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir zum Beispiel einen komplett neuen Store aufsetzen müssen, sondern wir können sagen, oder ich kann auf einen Blick dir sagen, hey, auf jeden Fall, geh nochmal nach Hauptbild dran. Oder deine Bullet Points sind nicht aussagekräftig genug. Oder du willst einfach mal eine ehrliche Meinung haben von einer ehrlichen Haut wie mir, dann kontaktiere mich auf jeden Fall. Schreib mir gerne. Alle nötigen Informationen dafür findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Da gibt es auch direkte Links und so weiter. Also du findest mich wirklich super, super leicht. Ich habe dir da Abkürzungen geschafft. Und ja, ansonsten, ich wünsche dir eine wundervolle Woche auf deine steigenden Umsätze. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.